SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Unter den Boden mit den Gütern, das Mega-Metro-Projekt Cargo Souterrain schwebt zwischen Traum und Wirklichkeit. Über den Atlantik nach Amerika. Vor genau 1000 Jahren landeten die Wikinger in Neufundland. Und runter mit dem CO2-Ausstoß. Zementherstellung geht auch klimafreundlicher, jedenfalls im Aargau. Dies und mehr hören Sie hier und jetzt im SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. Unterirdische, dreispurige Gütertunnels, Karawanen von elektrisch betriebenen Wagenkolonnen unter Schweizer Boden. Tief unter der Erde soll sich bewegen, was wir später aus den Ladenregalen fischen. Klingt nach Science Fiction, soll aber Realität werden. Eine unterirdische Gütermetro, die Waren kreuz und quer durchs Land schiebt, soll dereinst die Schweizer Straßen entlasten und beschleunigen, was heute oft im Stau stecken bleibt. Das Megaprojekt heißt Cargo Souterrain, ist 30 Milliarden Franken schwer und hat eine große Zahl gewichtiger Aktionäre an Bord. Die Post etwa, die Mobiliarversicherung, die SBB, Coop oder Migros. Aber wo befindet sich diese kühne Idee eigentlich? Wo steht sie auf der Strecke zwischen Traum und Wirklichkeit? Und was wird sie bringen? Sollte sie je am Ziel ankommen? Christian von Burg ist für uns nach Olten gefahren, wo die Güter-U-Bahn geplant wird.
Cargo Souterrain hat sein Großraumbüro ganz oben in einem Bürohaus. Gesamtprojektleiter Klaus Juch zeigt die schöne Aussicht.
Wir sind hier in Olten, gerade neben der Altstadt. Man sieht das Kapuzinerkloster gerade vis-à-vis. Also wir sind da vielleicht auch nach dem göttlichen Segen, hoffen wir zumindest, dass es gut kommt. Ja.
10 Leute sind hier am Planen. Juch stellt sie vor.
Das ist unser Garmin Bachmann, der Christian von Burg.
Bachmann plant die Route des unterirdischen Transportsystems. Bereits die zweite Etappe.
Also das Gesamtnetz, oder? Ja. Wie sieht das aus, wenn man noch das Netz erweitert nachher in Zürich? Auch in Bezug auf, wie sieht es vom Timing her aus, welche Streckenabschnitte fangen wir wann an?
Von Zürich soll es weitergehen bis St. Gallen, von Herkingen auf die andere Seite bis Genf. Dazu kommen Seitenäste nach Thun, Luzern und Basel. 500 Kilometer Tunnel, Gesamtkosten gut 30 Milliarden Franken. Getragen nicht vom Staat, sondern von privaten Investoren. So der Plan. Wir steigen ins Elektroauto und fahren in Richtung Herkingen. Hier am Jura-Südfuss reiht sich ein Verteilzentrum ans andere. Riesige Lagergebäude. Coop, Migros, Planzer. Juch kommt aus dem Aufzählen kaum mehr heraus.
Dann haben wir das Briefzentrum von der Post. Dann die Firma Emilecker. Dann haben wir das Paketzentrum, wo man die Krananlage jetzt sieht. Dort.
Viele Lastwagen sind auf der Straße unterwegs. Mit Cargo Souterrain sollen die Straßen entlastet werden.
Wir gehen davon aus, dass im Gesamtausbau rund 37% vom Güterverkehr mit unserem System absorbiert werden kann.
In 24 Jahren soll es soweit sein. Wir steigen aus, auf einer Brücke über den Bahngeleisen und schauen, wie in der Ferne Container gestapelt werden. Hier in Herkingen sollen die Bauarbeiten von Cargo Souterrain beginnen. Aber nicht nur hier. Juch rechnet mit
bis zu 10 Tunnelbohrmaschinen, die gleichzeitig am Arbeiten sind. Und sie arbeiten vor allem alle in die gleiche Richtung. Also wir gehen davon aus, dass sie von Westen nach Osten arbeiten.
Die Tunnelbohrmaschinen sollen sich quasi durchs Mittelland fressen. 40 bis 60 Meter unter der Oberfläche. Geologisch dürfte es dabei keine allzu großen Überraschungen geben, sagt Juch. Einzig auf die Grundwasserströme müsse man Rücksicht nehmen.
Wir gehen davon aus, dass wir das wirklich in einer guten Art und Weise machen können. Sprich, entweder fahren wir unter dem Grundwasser durch oder so, dass in der Oberfläche möglichst wenig Einfluss genommen wird aufs Grundwasser.
Zwischen Herkingen und Zürich soll es 10 Anschlussstellen geben, sogenannte Hubs, in denen die Güter vollautomatisch aus den Lastwagen entladen und in die Tiefe gefahren werden. Diese Hubs werden so platziert, dass große Unternehmen wie Coop, die Post oder die Migros ihre eigenen Anschlussstellen haben, diese aber mit anderen teilen. Im Untergrund werden die Güter in kleine Wägelchen verladen, die dann elektrisch rund um die Uhr von A nach B fahren.
So dass es trotz der bescheidenen Geschwindigkeitsverhältnisse, wo wir unterwegs sind, wir sind nur mit 30 Stundenkilometer unterwegs, durch das Fehlen von Warte- und Bufferzeiten doch sehr viel schneller am Zielort eintreffen werden.
Unterwegs werden die Güter auf einer dritten Fahrspur im Tunnel so sortiert, dass Waren mit einem ähnlichen Ziel bereits gebündelt sind, damit sie in den Städten und Ballungszentren mit Kleinlastern und Cargo-Bikes weiterverteilt werden können. Das automatische Fördersystem ist keine technische Neuerfindung. Es funktioniert wie längst bekannte Transportsysteme in automatisierten Fabriken.
Also es ist nicht irgendetwas super Innovatives, es ist Low-Tech. Aber was die Innovation ist, dass man es gemeinsam miteinander macht, in einem grösseren Maßstab in der ganzen Schweiz. Und das ist das, was es eigentlich speziell macht und abhebt von anderen Lösungen.
Das System sei umweltfreundlich, leise und effizient, auch weil die Tunnels wesentlich einfacher zu bauen seien als etwa eine Gotthardröhre. Es brauche nur eine Röhre und keine zusätzlichen Sicherheitsstollen. Die Verladekräne der Post beim Verteilzentrum Herkingen fahren hin und her, ein Güterzug braust unter uns hinweg. Noch funktioniert die Logistik in der Schweiz, auch wenn es auf den Autobahnen bereits regelmäßig zu langen Staus kommt. Aber die derzeitigen Warteschlangen vor den Seehäfen weltweit, die sollten uns zu denken geben, sagt Juch.
Und genau die gleiche Frage müssen wir uns global stellen. Wann realisieren wir eine Alternative? Dann, wenn es zu spät ist, wenn alles schon steht oder dann, wenn wir noch handeln?
Eine rhetorische Frage. Für Juch ist klar, Cargo Souterrain ist ein Pionierprojekt. Es müsse möglichst bald gebaut werden. Schon in 5 Jahren soll das große Lochen beginnen.
Ab unter den Boden mit der Güterkarawane, das war eine Reportage von Christian Funburg. Dieses geplante, gigantische Bauwerk unter unseren Füßen, das klingt nach hochfliegenden Träumen. Das braucht's auch oft, um Neues zu wagen, keine Frage. Trotzdem, Christian, denkst du, dass das Projekt je gebaut wird?
Es ist schwierig zu sagen. Es kommt darauf an, wie stark der Verkehr auf der Straße in den nächsten Jahren weiter anwächst, also wie stark auch der Druck wächst, etwas zu tun. Würde es gelingen, den oberirdischen Verkehr zu automatisieren, dann könnten die selbstfahrenden Autos und Lastwagen in kürzeren Abständen fahren und dann würde das Problem sich wieder verringern. Ich bin also eher skeptisch, aber wo ich darauf wetten würde, falls Cargo Souterrain kommt, dann sicher nicht so schnell wie geplant. Baubeginn schon in 5 Jahren, das scheint mir doch sehr ambitioniert.
Du hast ja mit vielen Verkehrsexperten gesprochen. Wie schätzen Sie eigentlich das Projekt ein?
Sehr unterschiedlich. Das beginnt schon mit der Frage, wie viel Güterverkehr mit Cargo Souterrain wirklich von der Straße verschwinden würde. Der Transitverkehr und sehr schwere und große Transporte, die werden sowieso weiter über Straße und Schiene laufen. Wenn man jetzt mal nur die kleineren Transporte anschaut, da hat die Uni St. Gallen eine Umfrage unter Logistikexperten gemacht und gefragt, wie viel Prozent da unter die Erde verlagerbar wäre. Die Spannbreite war riesig. Sie lag zwischen 10% und 70%, wie mir Daniel Langner von der Uni St. Gallen sagte. Das heißt, es herrscht da selbst bei Experten eine große Unsicherheit.
Trotzdem sind ja viele Transportfirmen dabei und unterstützen Cargo Souterrain. Warum denn eigentlich?
Ich denke, sie wollen sich keine Chance entgehen lassen, sie wollen mitdiskutieren. Ich meine, es ist ein interessantes Projekt und es ist natürlich auch ein Vorzeigeprojekt. Obwohl es wohl nicht ganz so nachhaltig ist wie versprochen. Zuerst muss man ja mal kilometerweit lochen und betonieren. Es gibt in der Transportbranche aber auch prominente Kritiker. Nils Planzer etwa, der Geschäftsführer der landesweit größten Transportfirma. Er war am Anfang auch dabei, hat sich dann aber abgewendet. Und er hält die Pläne heute für völlig überrissen.
Da haben wir festgestellt, das ist sehr, sehr komplex und wird extrem teuer. Und da haben wir gesagt, da haben wir noch so viel Potenzial mit den bestehenden Mitteln, dass wir diese zuerst nutzen sollten.
Mit Mobility Pricing zum Beispiel ließe sich viel machen, sagt Planzer, indem man also zu Stoßzeiten mehr zahlen müsste für die Autobahnbenutzung, zu Randzeiten dann weniger. So ließe sich der Verkehr gleichmäßiger verteilen über den Tag. Und dann bleibt aber da bei Cargo Souterrain auch das Problem der Feinverteilung, sagte er. Also in Zürich etwa, wenn die Güter wieder aus dem Boden kommen, da sollen Lieferwagen und Cargo-Bikes dann die Lösung sein. Diese Feinverteilung, die wird aber bereits heute laufend optimiert von den Transportfirmen, und Planzer bezweifelt, dass das mit Cargo Souterrain wirklich besser funktionieren würde.
Dennoch, auch die SBB, die Post, die Swisscom und ganz viele privatwirtschaftliche Player unterstützen das Projekt. Die würden das ja nicht tun, wenn sie nicht dran glaubten.
Ja, sie glauben dran, weil es eine Lösung braucht, weil die Transportprobleme zunehmen. Aber ob sie dann wirklich auch bereit sind, richtig viel Geld in die Hand zu nehmen, um dieses Untergrundtransportsystem zu bauen, das muss sich wirklich erst weisen. Geplant ist ja, dass alles privat finanziert wird. Bisher sei so etwas aber nie möglich gewesen, sagt der Präsident des Verbandes für den öffentlichen Verkehr, Ueli Stückelberger.
Da bin ich auch skeptisch, weil die Geschichte einem zeigt, dass alles, was privat einmal finanziert wurde, wenn es im Infrastrukturbereich geht, in dieser Größenordnung, irgendeinmal kommt dann der Staat oder der Bund, der das mitfinanzieren müsste.
Auch Stückelberger glaubt nicht an Cargo Souterrain.
Das klingt jetzt doch alles recht skeptisch. Planen eigentlich auch andere Länder solche oder ähnliche Projekte? Oder muss die Schweiz da alles neu erfinden?
Ja, in Singapur und Hamburg werden derzeit auch unterirdische Transportsysteme geplant. Die sind allerdings anders aufgestellt, auch viel schneller unterwegs. Aber ein so großes, weitläufiges Netz wie in der Schweiz, das ist bisher nirgends geplant. Kai Axhausen, Professor für Verkehrsplanung an der ETH Zürich, er sagt, das sei zukunftsweisend.
Dieses System ist im Prinzip ein Befreiungsschlag, aber ein Befreiungsschlag letztendlich vergleichbar zu dem Autobahnsystem, was die Schweiz in den 60er Jahren gebaut hat.
Wenn der Verkehr also weiter wächst wie bisher, dann könnte das geplante unterirdische Transportsystem also durchaus noch zur Realität werden.
Wo steht sie, die Schweizer Güter-U-Bahn Cargo Souterrain? Wo steckt ihre Planung? Das waren Einschätzungen von Christian von Burg. Und jetzt ist Anita Vonmont bei mir im Studio. Du hast dich durch die News aus der Welt der Forschung gewühlt und eine Auswahl getroffen. Zuerst erzählst du uns Neues aus der Zeit, als die Wikinger noch auf den Weltmeeren unterwegs waren und Amerika für sich entdeckten.
Bereits Jahrhunderte vor Kolumbus sind diese skandinavischen Seefahrer über den Atlantik gesegelt und in Amerika gelandet. Das ist bekannt seit den 1960er Jahren. Damals hat man im kanadischen Neufundland eine ganze kleine Wikingersiedlung ausgegraben, was eine Sensation war. Unter anderem konnte man so nachweisen, dass die isländischen Sagas um den Entdecker Leif Erikson auf historischen Tatsachen beruhen.
Und was gibt's nun Neues zu berichten über die frühen europäischen Amerika-Entdecker?
Nun hat es ein holländisches Team erstmals geschafft, die Ankunft dieser ersten Europäer in Amerika ganz genau zu datieren. Nämlich im Jahr 1021 könnten erstmals Wikinger in Amerika gelebt haben. Das zeigen Radiokarbon-Datierungen von ein paar Holzobjekten, die aus eben dieser Wikinger-Siedlung mit dem Namen Lands o' Meadows stammen.
Die Forscher haben Radiokarbon-Datierungen angewendet, sagst du? Datierungen aufgrund des Zerfallsgrades von gebundenen Kohlenstoffatomen. Das ist ja aber keine Methode, die Datierungen aufs Jahr genau erlaubt. Wie kamen sie denn exakt aufs Jahr 1021?
Diese Genauigkeit verdanken sie einem kosmischen Ereignis. Kurz vor der Ankunft der Wikinger in Amerika gab es nämlich einen massiven Sonnensturm auf der Erde. Der war 992 nach Christus, das weiß man, denn der hat ein sehr starkes Radiokarbonsignal hinterlassen in den Baumringarchiven der ganzen Welt und eben auch in den Holzobjekten der Wikinger-Siedlung. Das Sonnensturmsignal war dort 29 Jahresringe von der Rinde dieser Hölzer entfernt. Man kann also annehmen, dass dieses Holz im Jahr 1021, also vor genau 1000 Jahren, gefällt wurde und dass die Wikinger in diesem Jahr oder kurz nachher Amerika erreicht haben.
Sind die Wikinger damals eigentlich weit über diese Siedlung in Neufundland hinausgekommen?
Wohl eher nicht. Lands o' Meadows ist die einzige sicher nachgewiesene Wikinger-Siedlung in Amerika bis heute. Und diese Siedlung haben die Wikinger schon wenige Jahre nach ihrer Ankunft wieder verlassen. Warum genau, bleibt ihr Geheimnis.
Und jetzt kommen wir von den Wikingern in Amerika zu den Elefanten im südlichen Afrika, genauer in Mosambik. Dort leben offenbar relativ viele Elefanten ohne Stoßzähne. Anita, du weißt warum.
Das hängt mit dem Bürgerkrieg zusammen, der in Mosambik in den späten 1970ern bis in die frühen 1990er Jahre herrschte. Damals war das Elfenbein der Elefantenstoßzähne besonders begehrt, um den Krieg zu finanzieren. Im dortigen Gorongosa-Nationalpark haben Wilderer daher fast alle Elefanten abgeschossen. Nur 250 Tiere überlebten und unter ihnen waren auffällig viele, die ohne Stoßzähne geboren wurden.
Und das war ja dann wohl auch der Grund, warum sie nicht gejagt wurden, nehme ich mal an.
So ist es. Diese stoßzahnlosen Tiere waren und sind immer noch rund 30% häufiger als in Vorkriegszeiten. Das zeigt eine Auswertung aus Mosambik und den USA.
Also kann man sagen, wo besonders viele Elefanten gewildert werden, bleiben überdurchschnittlich viele Tiere ohne Stoßzähne zurück. Die haben einen evolutionären Vorteil, weil sie für die Wilderer nicht attraktiv sind und die Tiere pflanzen sich fort, bringen entsprechend häufiger Junge zur Welt, die keine Stoßzähne entwickeln. Das ist eigentlich eine Art Turboevolution, verursacht durch den Menschen.
Ganz genau. Dieser Zusammenhang lässt sich offenbar auch in anderen Regionen Afrikas beobachten. Die an sich seltenen stoßzahnlosen Tiere können besser überleben, weil sie nicht im Visier der Wilderer stehen. Diese Tiere sind übrigens immer Weibchen. Denn die Genveränderung, die sie in sich tragen, liegt auf dem X-Chromosom. Männchen haben nur eines davon und wenn dieses eine X-Chromosom die Mutation trägt, sterben sie noch im Mutterleib. Bei Menschen, um dies noch anzufügen, gibt es diese genetische Besonderheit auch. Und auch da überleben damit in der Regel nur weibliche Föten. Natürlich haben die dann später keine Stoßzähne. Bei uns betrifft es die äußeren Schneidezähne.
Und jetzt geht es noch um neue Erkenntnisse zur Heimdialyse für nierenkranke Menschen.
Wenn die Nieren nicht mehr funktionieren, muss man ja regelmäßig das Blut reinigen. Meist macht man das an einer Dialysemaschine in einem Spital. Zunehmend verbreitet ist heute aber eben auch die Heimdialyse. Dieses Verfahren daheim mit minimaler Infrastruktur ist viel praktischer. Doch für manche Nierenkranke war die Heimdialyse bisher auch mit einem deutlich erhöhten Sterberisiko verbunden. Und ein internationales Forschungsteam, geleitet von der Uni Zürich, hat nun herausgefunden, wen das betrifft, nämlich Menschen mit einer relativ häufigen Genmutation für das Protein Aquaporin 1. Etwa 15% der Bevölkerung hat diese Mutation.
Menschen mit dieser Mutation haben also ein höheres Sterberisiko bei der Heimdialyse. Gehen diese Patienten zur Sicherheit nun doch besser wieder in ein Dialysezentrum?
Nein, müssen sie nicht. Also Nierenkranke, die können sich mit einem einfachen Gentest zunächst mal testen lassen. Und selbst wenn sie die Variante in sich tragen, brauchen sie nicht auf eine Heimdialyse zu verzichten, sondern sie müssen die Dialyse nur etwas anders durchführen und haben dann kein erhöhtes Risiko mehr. Die Forscher haben herausgefunden, dass man daheim nicht wie üblich eine glukosehaltige Dialyseflüssigkeit verwenden sollte, sondern sogenannte kolloidale osmotische Mittel.
Und was ist denn bei diesen anderen Dialyseflüssigkeiten genau anders?
Die Dialyseflüssigkeit ist, egal ob in der bisherigen oder der neuen Form, osmotisch. Also so konzentriert, dass der Körper Wasser mit den gelösten Abfallstoffen abgibt. Dummerweise können aber Nierenkranke mit der Genmutation nicht alles Wasser abgeben, wenn sie die glukosehaltigen Dialysemittel verwenden. Doch gelingt das offenbar gut mit den ebenfalls einfachen neuen Mitteln.
Also ist alles gut trotz Genmutation?
Alles gut, aber nicht unbedingt bequemer. Diese Form der Heimdialyse dauert nämlich deutlich länger.
Ohne Beton würde heute kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Ohne Beton ist die moderne Welt undenkbar. Doch der Baustoff hat dunkle Seiten. Seine Herstellung verursacht Unmengen an CO2. 7-8% des globalen CO2-Ausstoßes gehen auf sein Konto. Wissenschaft und Industrie suchen nach Wegen, um den großen klimaschädlichen Fußabdruck dieser grauen Masse zu verkleinern. Forscher der ETH Zürich, eines Schweizer Start-ups und eines Aargauer Zementherstellers testen zum Beispiel in Wildegg ein neues, vielversprechendes Verfahren. Denn das Klimagas CO2 fällt vor allem bei der Produktion von Zement an, einem der Hauptbestandteile von Beton. Thomas Häusler hat sich das Zementwerk angeschaut.
Das Herz des Wildegger Zementwerks ist der riesige Ofen, in dem zerkleinerter Kalk gebrannt wird.
Also jetzt merkt man schon richtig die Wärme von diesem Ofen.
Das ist so, ja, genau. Also 1450 Grad wird es aufgeheizt.
Dominik Lodarczak, der Leiter Unternehmensentwicklung von Jura Materials, hat mich zum Ofen geführt, einer 50 Meter langen Röhre, die langsam über unseren Köpfen rotiert.
Also wir können auch aufgehen, schnell anschauen, ja, wenn Sie möchten.
Über eine Treppe gelangen wir zum Ende des Ofens, wo durch Düsen der Brennstoff initiiert wird. Alles zu Partikeln gemahlen, von Plastikabfall über Tiermehl bis zu Kohle. Es braucht Urgewalten, um aus Kalkstein den sogenannten Klinker herzustellen, den Hauptbestandteil von Zement.
Hohe Temperaturen, die Mahlprozess, den wir haben, oder? Da wird mit gewaltigen Kräften wird das Material zerkleinert, gemahlen. Also es sind schon brachiale Methoden, die wir hier anwenden.
Das viele CO2, sagt Dominik Blodarczak, entsteht durch die Verbrennung der Heizstoffe und weil der Kalk beim Brennen auch direkt CO2 abgibt. Das Treibhausgas strömt aus der Ofenröhre über einen Kamin in die Luft. Und man kann versuchen, es auf diesem Weg aus den Abgasen abzufangen. Das ist der Ansatz des Pilotversuchs, der in Wildegg gerade stattfindet. Im Maßstab eines Zementwerks ist der Versuch winzig. Die Apparaturen haben problemlos in zwei Frachtcontainern Platz gefunden, platziert ein paar Meter neben dem beeindruckend hohen Kamin.
Die Container rechts nennen wir Lösungscontainer und links CO2-Speichercontainer.
Matthäus Meissen ist Doktorand an der ETH und er arbeitet beim ETH-Spin-off Neustark mit, das den Pilotversuch durchführt. Er erklärt, wie das Verfahren funktioniert. Grob gesagt werde das CO2 aus dem Brennofen chemisch verheiratet mit altem Beton, der aus dem Abbruch von Gebäuden stammt. Aber von Anfang an. Zuerst wird dieser Abbruchbeton zu einem Granulat zerkleinert und danach in einem Reaktionsgefäß mit einem hochpotenten Beton- und Zementlösungsmittel versetzt.
Und dann warten wir ungefähr eine halbe Stunde und dann wird das Calcium aus dem Zement extrahiert und das geht in die Flüssigkeit.
Die festen Reste des Betons werden abgetrennt und die Flüssigkeit mit dem herausgelösten Calcium wird in ein weiteres Gefäß gepumpt. Und dort trifft es auf das CO2-Gas aus dem Zementofen, das über einen unscheinbaren Schlauch vom Kamin nebenan herangeführt wird. Im Gefäß reagiert das Treibhausgas CO2 mit dem Calcium und wird dadurch zu harmlosem Kalk. Damit ist es aus Klimasicht unschädlich gemacht. Nachdem dieser Kalk abgetrennt ist, kann das Lösungsmittel mit einer neuen Charge aus Betonabfall zusammengebracht werden. Es ist also ein Kreislauf. Vor der Hand sind die gebundenen Mengen an CO2 noch klein, sagt Johannes Tiefenthaler, der das Startup Neustark mitgegründet hat.
Wir reden hier von Speicherraten, ich denke Größenordnung 5 Kilo pro Stunde CO2.
Zum Vergleich: Gesamthaft stößt der Zementofen in Wildegg pro Stunde etwa 60 Tonnen CO2 aus. Aber natürlich ist das erst ein Pilotversuch, der nun noch ein Jahr läuft. Danach soll eine erste vollwertige Abscheideanlage gebaut werden. Die Betonreste in Form von Sand und der Kalk, die bei dem Verfahren entstehen, sollen dann für die Produktion von neuem Zement eingesetzt werden, sagt Johannes Tiefenthaler. Unter dem Strich heißt das:
Wenn man dieses Material dann im Zement einsetzt, kann man bei herkömmlichen Zement den Fußabdruck um ca. 20% senken.
20% Reduktion der CO2-Emissionen bei der Zementherstellung, das ist beachtlich, aber letztlich müssen diese auf Null sinken. Und dazu hat sich der globale Branchenverband Zement und Beton auch bekannt. Kommt dazu, das neue Verfahren funktioniert nur, wenn genügend Beton aus dem Abbruch von Bauwerken anfällt, sagt Dominik Lodarczak von Jura Materials. Dabei spielten auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle.
Aber es ist auch nicht denkbar, dass man das Material in der ganzen Schweiz sammelt, sondern das muss hier regional gesammelt werden, um die Transportkosten einigermaßen auf vernünftigem Niveau zu halten.
Insgesamt sei im Zementwerk von Wildegg mit der neuen Methode eine Reduktion des CO2-Ausstoßes im einstelligen Prozentbereich zu erwarten. Darum sagt Dominik Blodarczak:
Wir verfolgen einen Portfolio-Ansatz, wo wir verschiedene Technologien und Lösungsansätze versuchen zu testen, um dann herauszufinden, was wirklich am besten funktioniert und was am meisten Potenzial hat.
Auf jeden Fall nötig wird ein bereits bekanntes Abscheideverfahren, das mit chemischen Mitteln das CO2 direkt aus dem Abgas des Zementofens herausholt. Auch davon gibt es Pilotanlagen und theoretisch kann man damit fast alles CO2 herausfiltern. Aber, sagt Dominik Blodarczak,
Abscheidungsanlagen, die sind extrem teuer. Das kostet etwa 2/3 wie ein neues Zementwerk. Also von den Investitionen ist das enorm. Und es verteuert auch die ganzen Produktionskosten massiv. Also über 100% werden da die Produktionskosten verteuert.
Die Zementpreise könnten sich dadurch also verdoppeln. Und die CO2-Abscheidungsanlagen bringen weitere Probleme mit sich. Die riesigen Mengen an abgeschiedenem CO2 müssen im Untergrund gelagert werden. In der Schweiz gibt es dafür kaum geeignetes Gestein. Darum müsste das CO2 aus den Schweizer Zementwerken zur Nordsee transportiert werden, wo Norwegen die CO2-Abgase aus ganz Europa in leer gepumpten Öllagerstätten im Meeresboden einlagern will.
Wenn man die ganze Menge CO2, die die 6 Zementwerke in der Schweiz ausstoßen, abscheiden würde und dann die in die Nordsee bringen müsste, das würde rund etwa 80.000 zusätzliche Lkw-Ladungen pro Jahr verursachen. Diese Menge ist mit der heutigen Infrastruktur nicht machbar.
Darum wird über eine eigene CO2-Pipeline von der Schweiz zur Nordsee diskutiert. Denn auch die Kehrichtverbrennungsanlagen werden auf diesen Entsorgungsweg angewiesen sein. Das CO2-Problem ist sehr groß und jede Methode sinnvoll, die den riesigen Transportbedarf für CO2 vermindert. So wie das neue Verfahren von Neustark, bei dem das abgetrennte CO2 in neu hergestelltem Zement gespeichert wird, sagt Johannes Tiefenthaler von Neustark.
Das ist durchaus ein großer Vorteil, weshalb diese Technologie auch Bestand haben wird, wenn wir andere Technologien einsetzen, die CO2 dann zum Beispiel geologisch speichern.
Die neue Methode würde dafür sorgen, dass wir wenigstens einen Teil unseres CO2-Abfalls lokal entsorgen, elegant in unseren neu gebauten Häusern.
Wie werden wir das selbst erzeugte CO2 wieder los? Thomas Häusler über klimagasarme Zementproduktion und fantasiereiche CO2-Entsorgung. Das war es für den Moment von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Das nächste Wissenschaftsmagazin hören Sie in einer Woche zur selben Zeit am selben Platz. Produzent dieser Ausgabe Christian von Burg, Moderation Katharina Boxler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.